Hallo zusammen, mein Name ist Paul Forst. Ich begrüße Sie heute gemeinsam mit meinem Kollegen Dr. Christian Reiter zu einer weiteren Ausgabe unseres im Sommer 2025 gestarteten BDO-Podcasts All Ears on Tax – Insights bei BDO. In unserem Podcast informieren wir in regelmäßigen Abständen zu steuerlich wichtigen Themen für Familienunternehmen, vermögende Privatpersonen und Family Office. Lassen Sie mich unseren heutigen Podcast mit einem Zitat unseres Kanzlers Friedrich Merz starten. Thema Erbschaftssteuer. Ich sehe im Augenblick nicht, dass es darüber einen Konsens zwischen den Ländern gäbe. Die Erbschaftssteuer steht daher heute im Fokus unserer neuesten Folge des BDO-Podcasts All Ears on Tax – Insights bei BDO. Bevor wir nun uns diesem sehr, sehr interessanten Thema widmen, möchte ich aber die Gelegenheit nutzen, meinen Kollegen Dr. Christian Reiter kurz vorzustellen. Dr. Christian Reiter ist Rechtsanwalt und Steuerberater. Er berät seit über 20 Jahren Familienunternehmen und vermögende Privatpersonen bzw. Family Office bei der rechtlichen und steuerlichen Strukturierung von unternehmerischen bzw. privaten Vermögen. Er ist seit Juli 2025 bei der BDO als Regional Managing Partner für die Steuerabteilung der Region Bayern, das heißt die Büros München und Nürnberg, zuständig. Als Lehrbeauftragter an der Universität Regensburg kümmert er sich um die studentische Fortbildung, gerade im Bereich der Vermögensnachfolge, und publiziert regelmäßig auf dem Gebiet der Einkommen und Erbschaftssteuern. Christian, herzlich willkommen.
Danke, lieber Paul. Paul Forst ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der steuerlichen Beratung von nationalen und internationalen Unternehmen. Sein Fokus liegt auf der Betreuung von Familienunternehmen sowie der Begleitung von Umstrukturierungen aller Art. Er publiziert regelmäßig steuerliche Fachbeiträge. Thema Erbschaftssteuer, lieber Paul. Kommen wir gleich zu unserer ersten Frage. Bei der Erbschaftssteuer stehen sich ja die Positionen in Anführungsstrichen unversöhnlich gegenüber. Die Palette der Meinungen geht von der Abschaffung sämtlicher Begünstigungen, auch im Bereich des Unternehmensvermögens, bis hin zur vollständigen Beseitigung der Erbschaftssteuer. Was ist deiner Meinung nach die Wurzel dieses Dissens?
Tja, Christian, ein sehr heikles Thema. Das muss man, glaube ich, sehr sagen. Sehr, sehr, sehr heiß diskutiert. Lass uns mal genau mal auf den Kern der Frage gehen. Wenn ich mir das so anschaue, dann geht es im Kern tatsächlich um die Begünstigung für Betriebsvermögen und die Frage, sind diese noch verfassungsgemäß? Ja, nein. Warum diskutieren wir darüber? Weil wir müssen konstatieren, oder so wird es von vielen so wahrgenommen, das so ist, das sei dahingestellt, aber das wird so wahrgenommen, Unternehmensnachfolgen können nahezu steuerfrei erfolgen, während private Erben deutlich stärker belastet werden. Nehmen wir einfach mal auch einen Fall dazu, um es wirklich mal ein wenig an der Praxis deutlich zu machen. Wir haben ein Maschinenbauunternehmen, dritte Generation, 100 Mitarbeiter, Unternehmenswert 10 Millionen. Also wir sprechen hier gar nicht über ein großes Unternehmen, sondern ein mittelständisches Unternehmen. Der Betrieb wird auf die nächste Generation übertragen. Wichtig, es gibt einen Nachfolger in der Familie. Das ist ja nicht selbstverständlich, aber den gibt es. Es wird auf die nächste Generation übertragen. Dann sieht das Gesetz den sogenannten Verschonungsabschlag vor. Was bedeutet das? Der Vermögensübergang wird zu 85% oder bei Einhaltung einer 7-jährigen Behaltensfrist sogar zu 100% steuerfrei gestellt. Jetzt schauen wir mal auf eine andere Vermögensklasse. Schauen wir mal auf das Immobilienvermögen. Ja, wir sprechen hier steuerlich dann immer vom Privatvermögen zur Abgrenzung zum Betriebsvermögen. Aber eigentlich haben wir hier auch in der Praxis vergleichbare Fälle. Auch hier haben wir wieder eine Familie. Die Familie engagiert sich über Generationen im Bereich der Immobilien, fremdvermietete Immobilien. Hat da eben ein kleines Immobilienportfolio aufgebaut, gar nicht mal so groß, aber insgesamt 10 Millionen Euro wert. Wenn das jetzt auf die nächste Generation übertragen wird, bestellen wir mal vielleicht zwei Kinder oder auch nur ein Kind und wird dann von den Eltern übertragen. So, dann haben wir, wenn es gut läuft, haben wir eben so einen normalen Freibetrag, zweimal bei einem Kind. Dann bleibt aber insgesamt ein Vermögen oder ein Wert von rund 9 Millionen, der steuerpflichtig ist. Und hier würde dann eben ein Steuersatz von 19% greifen, sodass es hier dann zu einer sehr signifikanten Steuerbelastung kommt. Und ich glaube, das ist der Pudelskern der Diskussion. Das ist auch ein Fall, der jetzt ja auch sehr heiß diskutiert wird. Es wird immer über das Thema anstehende Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen diskutiert. Da kommen wir nachher dazu, um da mal im Detail darüber zu sprechen. Aber das ist einer der Fälle. Auch da gab es eben einen ähnlich gelagerten Fall. Jemand hat von seiner Tante was geerbt. Privatvermögen, Wertpapierdepot, Immobilien. Er musste Steuern zahlen und hat jetzt hier geklagt, weil er sagt, Ungleichbehandlung zu betrieblichen Erbschaften. Im Kern, das ist, wie gesagt, der Pudelskern. Und ich bin auf unsere heutige Diskussion dazu gespannt, Christian.
Ja, danke, Paul. Du hast ja das Dilemma schon an zwei Beispielen ganz gut aufgezeigt. Ja. Es geht ja letztendlich darum, ist die Erbschaftssteuer im derzeitigen Gewand verfassungskonform oder nicht? Der Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz gebietet es ja dem Gesetzgeber, wesentlich gleiche Fälle nicht ungleich zu behandeln. Und da hast du ja gerade schon die, sage ich mal, steuerliche unterschiedliche Behandlung von Privatvermögen und Betriebsvermögen aufgezeigt. Was liegt denn eigentlich auf dem Tisch der Politik als mögliche Neuregelung des Erbschaftssteuergesetzes? Ich habe da mal was gehört, es gibt ein Stundungs- oder ein Flat-Tax-Modell. Vielleicht lieferst du da mal ein paar Insights dazu.
Ja, richtig. Diskutiert werden gerade zwei Modelle, das Stundungs- und das sogenannte Flat-Tax-Modell. Ich glaube, es ist absolut sinnvoll, da mal ein bisschen tiefer einzusteigen, damit man auch sich mal an der Diskussion mitbeteiligen kann, aber auch mal diese Systeme tiefer zu verstehen und was sind die Grundüberlegungen. Ich würde damit beginnen mit dem Flat-Tax-Modell. Im Kern ist das wirklich simpel strukturiert. Also eine Überlegung, die jetzt einfach mal auch, um das mal ganz ein bisschen praktisch zu machen, darüber spricht, man sagt, wir behandeln alles gleich. Wir differenzieren nicht mehr zwischen Betrieb oder Privatvermögen. Wir machen auch nicht große Unterscheidungen zwischen Steuerklassen oder Steuersätzen, sondern ganz simpel, alle Erbschaften werden einheitlich besteuert. Das ist das Flat-Tax-Modell. Wie kann das aussehen? Diskutiert wird 10% Steuersatz. Nehmen wir hier unseren Beispielsfall, den wir eben hatten. Wir haben ein Vermögen von 10 Millionen. Ob das jetzt ein unternehmerisches Vermögen ist oder privates Vermögen, 10 Millionen, ganz einfach gerechnet, 10%, 1 Million Steuern. So, und wenn man jetzt mal das da zusammenlegt, dann kommt im Ende mehr oder weniger das Gleiche bei raus, wie in meinem Fall da oben, nur dass es eben auf zwei Schultern verteilt wird. Und das, glaube ich, ist eigentlich so der Kerngedanke dieser Flat-Tax-Überlegungen. Wir verteilen das Thema der Steuern auf mehrere Schultern und kommen damit am Ende zu einer Gleichverteilung. Am Ende wird es nie immer alles perfekt gleich sein, aber ich glaube, und deswegen haben wir hier auch sehr, sehr starke Befürworter auch in der Wissenschaft. Möchte ich hier namentlich einmal den nicht ganz unwesentlichen Ökonomen Clemens Füst oder auch Herrn Professor Christoph Sprengel nennen. Beide sind deutliche Fürsprecher für das Thema einer Flat Tax. Was sie damit verbinden, ist nicht nur einmal das Thema Fairness oder Gleichbehandlung, sondern sie sagen auch, wir vereinfachen. Wir reden ja derzeit auch sehr, sehr viel über das Thema Bürokratie und Vereinfachung. Und glaube ich, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den man hierbei sehen müsste. Man würde sich ein einfacheres Steuersystem gönnen oder auswählen. Man würde auf Privilegien für einzelne Gruppen verzichten. So, dann ist am Ende nur noch die Frage, was ist der passende Steuersatz? Herr Fuß spricht einmal von 8%, Herr Spengel von 9%. Ja, das wird man am Ende sehen. Bemerkenswert oder wichtig, glaube ich, in der Diskussion ist auch zu sehen, wie stellen sich denn die unterschiedlichen Parteien oder wie die verschiedenen Parteien dazu. Die CDU ist ja hier bei dem Thema nicht ganz, ganz unwichtig, weil sie ja immer der Interessenvertreter auch der Unternehmen ist. Die CDU selber hat in ihrem Grundsatzprogramm 2023 die Idee der Flat Tax aufgebracht. Im Kern genau mit diesen Überlegungen, Vereinfachung, Gleichbehandlung, ja, ist ein wenig davon von abgerückt. Schauen wir mal, was sehr schade ist, beziehungsweise was in diesem Kontext natürlich mit Vorsicht zu genießen ist, dass sich die drei anderen Parteien diesem Thema der Flat Tax komplett verschließen. Sowohl SPD, Grüne als auch Linke haben hier eine eindeutige Position. Sie sagen Flat Tax mit uns nicht. Sie sehen da einen ganz klar anderen Weg. Sie sagen Mittelschicht entlasten, große Vermögen mehr belasten. Das kann aus meiner Sicht definitiv ja nicht die Lösung sein, wird auch am Ende nicht die Lösung sein. Vielleicht ganz kurz dazu daher nochmal einen ganz, ganz kurzen Blick auf das sogenannte Stundungsmodell. Was verstehen wir unter dem Stundungsmodell? Das Stundungsmodell sagt einfach, wir besteuern ohne Privilegien. Also nicht, dass wir hier mit einem kleinen, niedrigen Steuersatz oder mit einem einheitlichen Steuersatz arbeiten wie bei der Flat Tax, sondern wir nehmen die Erbschaftssteuer, so wie sie jetzt aktuell ist, und streichen alle Privilegien raus und steuern voll. Aber wir machen es in Anführungsstrichen etwas erträglicher, indem wir euch die Steuerlast einfach über Jahre, Stunden, diskutiert wird ein Zeitraum von 10 Jahren. Auf den ersten Blick mag das vorteilhaft sein, weil es eben gerade jetzt auch bei den Unternehmen oder größeren Vermögen, gerade bei, und das sind in der Regel ja dann illiquide Vermögen, eben genau die Chance gibt, das sukzessive abzuzahlen. Ich glaube nicht, dass ein Stundungsmodell tatsächlich die Lösung sein kann, weil es einfach zu einer zu hohen Besteuerung führen wird. Und das gilt jetzt unabhängig davon, ob wir über Betriebsvermögen oder Privatvermögen sprechen. Für mich persönlich ist das Thema Kombination Flat Tax und Stundungsmodell eigentlich die ideale Option. Warum? Weil sie eine Brücke schlägt. Weil wir kommen zu einer einheitlichen, idealtypisch einheitlichen Steuerquote. Nehmen wir mal die 10%. Kann man darüber diskutieren. Vielleicht ist es ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen mehr. Aber eben für alle einheitlich. So, und dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass wir, egal ob wir bei Immobilienvermögen oder Betriebsvermögen uns anschauen, diese Unternehmen, die sitzen ja nicht alle nur auf Riesentöpfen von Geld, sondern die müssen eben das erstmal wieder verdienen, was sie dann als Steuer zahlen müssen. Und da muss sich der Gesetzgeber was einfallen lassen. Und das kann nur über eine Stundung dann der Steuerlast passieren. Und deswegen glaube ich, dass das vielleicht eine Lösung sein kann. Wir werden sehen. Es werden noch andere Themen diskutiert in dem Kontext. Und da kannst du, Christian, ja ganz, ganz heiß aus Bayern berichten.
Ja, genau. Als waschechter Bayer muss ich natürlich auf den Vorschlag unseres Ministerpräsidenten Markus Söder zur Regionalisierung der Erbschaftssteuer nochmal eingehen. Anfang September 2025 hat er ja nach der Sommerpause nochmal die Diskussion angefacht und hat gefordert, dass den Bundesländern mehr Autonomie bei der Regelung der Steuersätze eingeräumt wird. Hintergrund ist da, dass gerade bei Erben in Bayern zum Beispiel durch die hohen Immobilienwerte und damit natürlich auch durch die regelmäßig höhere Erbschaftssteuer einfach finanzielle größere Einbußen drohen. Nach seiner Meinung führt das geltende Recht dazu, dass bei uns in Bayern reihenweise Familienangehörige ihre Häuser verkaufen müssen, um die Erbschaftssteuer bezahlen zu können. Das ist einfach unfair. Ja, das war sein Argument in der Situation. Und er sieht eigentlich einen Steuerwettbewerb zwischen den Bundesländern als unschädlich an. Gut, ob dieser Vorschlag jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, kann mal vorläufig dahingestellt bleiben. Ich glaube, es ist völlig richtig, das Thema in den Fokus zu stellen. Klar kann man jetzt vortragen, eine Regionalisierung mit 16 unterschiedlichen Erbschaftssteuergesetzen in allen Bundesländern wäre natürlich nichts anderes als ein bayerischer Flickelteppich. Und das ist natürlich gerade für Familienunternehmen, die Betriebsstätten in unterschiedlichen Ländern unterhalten, dann auch ein wahnsinnig bürokratisches Vorgehen. Und das ist auch so der das Hauptargument der Kritiker des Vorschlags, wie zum Beispiel die Präsidentin des Verbands der Familienunternehmer, Marie-Christine Ostermann. Aber ich meine, es ist völlig richtig, dass Markus Söder die Diskussion um die Erbschaftssteuer aktiv anstößt. Weil gerade wenn ich in Bayern den Blick über die Grenze werfe, in unser Nachbarland Österreich, die haben seit August 2008 keine Erbschafts- und Schenkungssteuer mehr. Und das ist ja auch genau ein Grund und auch ein Argument, dass wenn wir in Deutschland mit der Steuerpolitik vielleicht auch, sage ich mal, über das gesunde Maß hinausgehen, dass natürlich der eine oder andere Unternehmer sich aktiv Gedanken darüber macht, in die Alpenrepublik oder auch in die Schweiz wegzuziehen. Und ich glaube, hier müssen wir eine politisch vernünftige Lösung finden. Und ich glaube, da werden wir jetzt auch weiter drauf eingehen können. Natürlich ein weiteres Gespenst, das hier umgeht in dem Zusammenhang, ist die Frage der Vermögenssteuer. Hältst du das eigentlich für realistisch, Paul, dass statt oder sogar zusätzlich zur erhöhten Erbschaftssteuer eine Vermögenssteuer wieder eingeführt wird? Der Fiskus braucht ja dringend Geld, um die Haushaltslöcher aus den Infrastrukturmaßnahmen zu stoppen.
Ja, und das ist der Punkt. Es wird offensichtlich sehr, sehr viel Geld benötigt und da sinkt die Scham im Hinblick auf die Einführung neuer Steuern oder nehmen wir mal die Vermögenssteuer. Sie wäre ja keine neue Steuer, sie ist ja im Kern eine nur ausgesetzte Steuer und das hilft natürlich dann auch immer in der Diskussion zu sagen, dann führen oder dann beleben wir sie wieder. Meine persönliche Meinung, auch wenn die jetzt nicht so entscheidend ist, aber ich glaube, da bin ich auch nicht alleine damit, ist, dass man die Finger von der Vermögenssteuer lassen sollte. Warum es die nicht mehr gibt oder sie eben nicht mehr durchgeführt wird, das hat sehr, sehr gute Gründe. Der wesentliche Punkt ist ganz einfach, ist eine Besteuerung der Substanz. Es macht einfach keinen Sinn. So, und da kann man jetzt viel zu sagen, Besteuerung, Substanz und so weiter. Ich glaube, man muss auch da wieder mal in die Parteiprogramme der einzelnen im Bundestag vertretenen Parteien schauen. So, und da gibt es ja drei, die das Thema sehr, sehr stark im Wahlkampf gestresst haben und es auch jetzt wieder sehr, sehr stressen. Und ich glaube, dass die das auch grundsätzlich sehr, sehr ernst meinen. Also das ist jetzt nicht nur reines Wahlkampfgetöse, sondern sie meinen das ernst. So, und deswegen ist es sinnvoll, da mal reinzuschauen. So, die SPD, die ist da noch am moderatesten unterwegs. Sie sagt am Ende, bei entsprechend großen Vermögen 2%, bei kleineren Vermögen 1%. Was ist ein kleines Vermögen? Kleines Vermögen ist ab 2 Millionen Euro, großes Vermögen ist ab 1 Milliarde Euro. Kernaussage, wir bewegen uns dazwischen 1 und 2. Gerade was die Unternehmen anbelangt, da sind wir auch schnell bei den 2. So, das ist noch der niedrige Punkt. Die Grünen sind da schon weniger zurückhaltend. Die fangen bei 1 an und gehen dann direkt schon auf die 3%. So, und dann unsere, weiß ich nicht, ob sie sagen würde, die lieben Freunde, aber die Linken sind natürlich da, haben da überhaupt keine Zurückhaltung. Da sind wir schnell bei 5 oder bei Vermögen über 1 Milliarde, bei sogar 12%. Und das muss man sich immer mal vor Augen führen. Was heißt denn das? Ja, also wir gucken zwar alle, wir sehen immer die Börsen und alles wächst und alles gedeiht und alles groß, aber wenn Sie mal tatsächlich auf die Rendite von Unternehmen schauen, ob im Handel oder wo auch immer, dann sind Unternehmensrenditen von 2, 3, 4% eher an der Tagesordnung und wir reden nicht über 10%. So. Und wenn Sie dann mit einer Vermögenssteuer kommen, einer Vermögenssteuer, die auf dem Gesamtwert des Unternehmens aufsetzt, ja, und die ist dann bei 1, 2, 3%, dann führt das dazu, dass sie mehr oder weniger komplett die gesamten Gewinne, die ja schon mal besteuert werden, nämlich die Ertragssteuern, mehr oder weniger wegfressen mit der Vermögenssteuer. Deswegen kann die Vermögenssteuer eigentlich ökonomisch überhaupt nicht funktionieren. Es wird immer wieder erzählt und da ist auch groß der Neidgedanke dabei. Meine klare Meinung, Position weg von der Vermögenssteuer, so darüber hinaus, ist das ja auch ein bisschen mit Arbeit verbunden. Die Vermögenssteuer ist ja auch deswegen abgeschafft worden, weil sie auch im Verhältnis zu dem, was an Aufwand getätigt wurde und dem Aufkommen, was da war, das hat sich gar nicht mehr so richtig gerechnet. Also wie gesagt, Finger weg. Ich glaube, das Ganze ist auch ein wenig, ja, wie gesagt, auch Wahlkampf oder Nachwahlkampfgetöse, dass es da was geben wird, dass es Änderungen bei der Erbschaftssteuer geben wird. Auch deswegen, weil die Mittelschicht da schon etwas wünscht, wegen der Ungleichbehandlung des Privatvermögens. Das ist eigentlich ja die Essenz auch der Diskussion mit Bayern. Also wenn über die Immobilien dort gesprochen werden, dann ist das ein klares Thema, dass eben auch die Mittelschicht hat Vermögen aufgebaut und auch die muss da entsprechend berücksichtigt werden. So, dafür wird dann die SPD auf die Vermögensteuer verzichten und dann hätten wir eine gute Lösung. Meine Konklusion ist, lieber eine Flattax von 10% mit Stundungsmöglichkeit als jedes Jahr 2% Vermögensteuer. Was wir rein ökonomisch sehen. Also deswegen, ich hoffe, wir werden ein bisschen gehört. Aber lassen wir noch mal ein bisschen in andere Länder schauen. Die können ja auch für uns vielleicht hilfreich sein, oder, Christian?
Ja, genau. Wenn wir noch mal den Blick nach Österreich werfen, da hat man ja im Jahr 2008 die Erbschafts- und Schenkungssteuer abgeschafft. Man hat natürlich gesehen, dass das Aufkommen dann hier auch in dem Bereich eingebrochen ist. Deswegen hat sich die Finanz, würde man sagen, in den Erfindungsreichtum geübt und andere Steuersubstrate eingeführt. So ist zum Beispiel die Grunderwerbsteuer in Höhe von 3,5% des Verkehrswerts nun auch in Österreich, ich glaube seit 2012, für den Erbfall eingeführt worden. Und da wird mir in Deutschland auch noch ein bisschen was einfallen, was der Gesetzgeber hier nutzen könnte, um den Ausfall bei der Erbschaftssteuer, wenn das Finanzverfassungsgericht hier die Verfassungswidrigkeit feststellen sollte, das kompensieren könnte. Du hast ja die Börsen schon angesprochen. Wir haben in Deutschland ja für Einkünfte aus Kapitalvermögen die Abgeltungssteuer. Die ist ursprünglich mal durch Hans Eichel eingeführt worden. Sie hatte ihren Regelungszweck, die Repatriierung von im Ausland gebunkerten Finanzanlagen weitgehend erfüllt, sodass eben hier für alle Einkünfte aus Kapitalvermögen, sei es Zinsen, sei es Dividenden, sei es Veräußerungsgewinne, grundsätzlich die Flat-Tax von 25% eingreift. Wenn man da natürlich den persönlichen Steuersatz drauf anwenden würde, hätte man schon eine gute Verdopplung des Steuersubstrats in dem Bereich. Auch Immobilien kann der Gesetzgeber in den Blick nehmen. Ja, auch im Gegensatz zu Österreich ist es so, dass in Deutschland privat gehaltene Immobilien immer noch steuerlich privilegiert sind. Denn wenn du eine Immobilie 10 Jahre nach dem Erwerb zum Beispiel in der Laufzeit vermietet hast und sie im Privatvermögen hältst und sie dann veräußerst, dann ist der Veräußerungsgewinn steuerfrei. Ja, dieses Halteprivileg ist natürlich auch, sage ich mal, dem einen oder anderen Politiker ein Dorn im Auge und wird hier ganz offensiv als Steuerbevorzugung genannt. Und auch da sollte man sich möglicherweise mit dem Gedanken tragen, wenn man Bestandsimmobilien hat, hier drüber nachzudenken, wie man sich aufstellt, wenn das Halteprivileg fallen sollte.
Danke, Christian. Ich glaube, mal einen Blick über die Grenzen zu werfen, war nicht verkehrt, weil immer auf die Österreicher zeigen, da gibt es keine Erbschaftssteuer. Wir haben gesehen, dass dann, irgendwo muss die Kohle herkommen. Und dann sind die Leute sehr, sehr kreativ, wieder Dinge anders zu besteuern. Lass uns aber mal, glaube ich, jetzt doch noch mal einen konkreten Blick auf die aktuelle Situation werfen und was müssen insbesondere vielleicht Unternehmen oder Unternehmenseigentümer gerade noch machen oder beachten? Und ich glaube, da ist ganz, ganz wichtig, dass wir mal auf die anhängigen Bundesverfassungsverfahren schauen. Magst du uns da gerne mal einen Überblick geben, Christian? Ich glaube, das ist schon angebracht.
Ja, in Karlsruhe, wie ist der Stand der Verfahren derzeit? Also ursprünglich waren 5 Verfahren zur Erbschaftssteuer anhängig. Das Bundesverfassungsgericht hat Anfang 2025 2 Verfahren als unzulässig verworfen, sodass derzeit noch 3 Verfassungsbeschwerden offen sind. Besonders hervorzuheben, das Verfahren, was du auch schon angesprochen hattest, wo es darum geht, eben, dass die Überbegünstigung von Unternehmensvermögen im Vergleich zur Assetklasse Privatvermögen einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz darstellt. dieses Verfahren steht eigentlich im Fokus der Aufmerksamkeit. Und hier hat das Bundesverfassungsgericht angekündigt, noch im Jahr 2025 eine Entscheidung zu treffen. Daneben das weitere zentrale Verfahren ist die abstrakte Normenkontrolle der Bayerischen Staatsregierung. Hier hat eben die Regierung aus Bayern noch einmal die verfassungsrechtliche Überprüfung der Erbschaftssteuer an sich angeregt und geht da eben konzentriert, was wir schon angesprochen haben, eben für die Regionalisierung der Erbschaftssteuer ein, will eben eine Überprüfung der Erhöhung der persönlichen Freibeträge, der Senkung der Steuersätze und vor allem eine Überführung der Erbschaftssteuer auch in die alleinige Hoheit der Bundesländer anregen und hier eben den Weg durch eine verfassungsgerichtliche Entscheidung ebnen. Ja, du hast gefragt, wie kann die Entscheidung aussehen? Werfen wir da auch mal einen Blick in die Vergangenheit. Also im Jahr 2014, so alle 10 Jahre, haben wir ja die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Erbschaftssteuer. Und das ist ja quasi die Entscheidung gewesen, die eben dann auch in 2016 den Gesetzgeber veranlasst hat, das Erbschaftssteuergesetz umfassend und, sage ich mal, derzeit komplett neu zu regeln. Ich sag mal, gerichtssystematisch gesehen war da der Hintergrund ein bisschen ein anderer, weil das Verfahren damals ging auf eine konkrete Normenkontrolle des Bundesfinanzhofs zurück. Also der BFH hat quasi anlässlich eines bei ihm anhängigen instanzlichen Verfahrens die Chance genutzt, das Recht vom Bundesverfassungsgericht überprüfen zu lassen, weil er der Auffassung war, dass eben die Lücken in dem seit 2009 geltenden Recht einfach zu groß waren, Stichwort Cash GmbHs, wo man eben durch die Nutzung betrieblicher Steuervergünstigungen eben entsprechende steuerliche Vorteile erzielen konnte und das relativ einfach. Und das war dem BFH ein klarer Dorn im Auge und er hat es eben genutzt, hier das Bundesverfassungsgericht einzuschalten. Jetzt haben wir eine gewisse andere Situation. Da kommt es natürlich ein bisschen auch drauf an, welche Art von Verfahren haben wir. Wenn wir jetzt mal die abstrakte Normenkontrolle anschauen, das ist ja letztendlich eine allgemeine bundesverfassungsgerichtliche Prüfung, ob das Erbschaftssteuergesetz mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Da hat sich Bayern, sage ich mal, ganz spezifisch auf die Freibeträge, auf die persönlichen konzentriert und eben die Grundstücksbewertung nochmal herausgehoben. Auch das, was wir eben schon angesprochen hatten von Markus Söder, der Hinweis, dass eben die Werte in Bayern, was Immobilien angeht, einfach höher sind und damit gibt es auch eine höhere Erbschaftssteuer. Jetzt ist natürlich das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich an den, lateinischen Grundsatz ne ultra petita gebunden. Das heißt, man kriegt nicht mehr, als man gefordert hat. Allerdings lässt das Bundesverfassungsgerichtsgesetz auch immer die Möglichkeit zu, verfassungswidrige Regelungen überprüfen zu lassen, sodass das Bundesverfassungsgericht auch die abstrakte Normenkontrolle eben zum Anlass nehmen kann, herzugehen und den 13a bis c und die 28a Erbschaftssteuergesetz, also die großen derzeit geltenden Begünstigungen für Unternehmen und für die Übertragung unternehmerischen Vermögens eben zu kippen oder sogar für nichtig zu erklären. Die Verfassungsbeschwerden, das sind ja immer Rechtsbehelfe, die die Bürger gegen zum Beispiel das Urteil des Bundesfinanzhofs erheben, sodass eben die Verfassungsbeschwerde das Verfassungsgericht auf den konkreten Einzelfall bindet, also auf die zugrunde liegende Entscheidung des Bundesfinanzhofs. Aber auch da ist das Recht des Verfassungsgerichts auch aufgrund der Gewaltenteilung da, das den Urteilen zugrunde liegende Gesetz generell für verfassungswidrig zu erklären. Und da das Erbschaftssteuergesetz ein nachkonstitutionelles Gesetz ist, hat das Bundesverfassungsgericht auch die alleinige Kompetenz, hier die Nichtigkeit oder die Alternative der Unvereinbarkeitserklärung mit Fortgeltungsanordnung zu treffen. Und das ist auch die beiden möglichen Entscheidungsformen, die es gibt. Also entweder die Nichtigkeitserklärung, das heißt, das Gesetz wirkt dann bis zum Zeitpunkt der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts fort. Und ab dem Zeitpunkt, wo das Verfassungsgericht erklärt, ist das Gesetz nichtig. Das heißt, es ist nicht mehr anwendbar. Das heißt, an dem Tag würde sozusagen die Erbschaftssteuer bis zu einer gesetzlichen Neuregelung nicht erhoben werden können. Aber das Verfassungsgericht sieht natürlich den fiskalischen Bedarf und geht eher dazu über, bei Steuersachen die Unvereinbarkeitserklärung mit Fortgeltungsanordnung zu nutzen. Das war auch das, was damals im Jahr 2014 ausgesprochen wurde. Das heißt, das jetzige Recht, auch wenn es verfassungsrechtlichen Bedenken begegnet, gilt weiter, bis eben der Gesetzgeber eine Übergangszeit erhält, um das Gesetz dann auch verfassungskonform anzupassen. Da ist natürlich das Thema, was ist mit einer möglichen Rückwirkung? Ja, die Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer ist eine echte Stichtagssteuer. Das heißt, es gilt das Recht zum Zeitpunkt des Erbfalls oder der Schenkung. Jetzt kann es natürlich passieren, dass der Gesetzgeber zu diesem Zeitpunkt ein Recht schafft. Das heißt, man macht die Übertragung auf Basis des geltenden Rechts. Das ist allerdings unvereinbar erklärt worden. Der Gesetzgeber ändert es jetzt und sagt zum Beispiel im Jahr 2032, solange wird die Frist natürlich nicht dauern, wird sagen, so, alle Fälle bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts werden schon nach dem neuen Recht, also ohne Betriebsvermögensbegünstigung, geregelt. Ist schwierig. Es gibt eine echte und eine unechte Rückwirkung. Die echte Rückwirkung ist eigentlich nur ganz in ganz wenigen Fällen zulässig, wenn zum Beispiel das geltende Recht unklar und verworren ist. Also auf das deutsche Erbschaftssteuerrecht kriegt man leider nicht auf einen Bierdeckel, wie ja immer auch die Forderung aus der Politik war. So dass halt der Punkt schon in die realistisch sein könnte. Aber wenn man mal fragt, was kommen kann, man sollte davon ausgehen, dass eben auch wie in den Jahren 14, 16 die Unvereinbarkeitserklärung ausgesprochen wird. Der Gesetzgeber kriegt eine Übergangsfrist und dann muss er eben das Gesetz neu aufstellen. Und ob der Gesetzgeber das rückdatiert, zum Beispiel auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung des Urteils, lässt sich nicht vorhersehen. Ja, es gibt immer so ein bisschen Zurückhaltung in dem Zusammenhang. Aber wenn man Geld braucht, lässt man vielleicht die letzten Ketten fallen. Was kann man sagen? Also wer jetzt noch nicht die Betriebsvermögensbegünstigung in Anspruch genommen hat, der läuft wirklich drastisch die Gefahr bei einer Veröffentlichung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts. Und die kann eigentlich bis Ende des Jahres kommen, dass er eben, wenn er da noch keine Übertragung gemacht hat, dass dann natürlich das günstigere Recht, wie es jetzt dargestellt ist, nicht mehr gilt. Man muss zusammengefasst einfach jetzt schnell handeln.
Ja, Christian, hast aber jetzt keine guten Nachrichten mitgebracht. Also ich würde das auch so sehen, da ist schon Gefahr im Verzuge, da sollte man nicht so darauf vertrauen, dass da mit oder ohne Rückwirkung, was da immer kommen mag. Also ich teile da deine Auffassung, bin da komplett dabei, aber dann müssen wir mal jetzt ja konkret werden. Was heißt denn das? Was kann er denn jetzt noch machen? Was machen wir denn?
Ja, die Sache ist jetzt brandheiß, Paul. Ja. Wenn ich zum Beispiel die Lösung über eine Stiftung wähle, ja, das sogenannte Blocker-Stiftung, die eben zur Ausnutzung der Verschonungsbedarfsprüfung entweder Betriebsvermögen oder Privatvermögen gegen die Erbschafts- und Schenkungssteuer abschirmt, dann muss ich einfach auch drüber nachdenken, den Blick über die Grenze zu werfen und ein ausländisches Stiftungsvehikel zu nehmen. Gibt's ja in allen Ländern um Deutschland rum Beispiele, zum Beispiel die ausländische Familienstiftung Liechtenstein, sehr prominent, und die kriegst du unter Zuhilfenahme von Beratern prozessual durchaus in 2 bis 4 Wochen gegründet. Ja. Der Vorteil ist einfach, das ausländische Stiftungsrecht ist generell viel weniger bürokratisch und zeitintensiv wie das deutsche BGB, weil wenn du bei einer deutsche Familienstiftung beantragst, musst du mit 6 bis 12 Monaten bis zur Genehmigung durch die jeweilige Stiftungsbehörde rechnen. Das heißt, bei der Übertragung von Vermögen aus Deutschland in das Stiftungsvehikel muss man natürlich immer die steuerlichen Fallstricke beachten, wie die deutsche Wegzugsbesteuerung. Aber da können wir ein bisschen, sage ich mal, Entwarnung geben. Wir haben Lösungen im Köcher, womit wir auch eben aus der Erfahrung von bisherigen Projekten Interessenten da helfen können, den Weg ins Ausland zu gehen. Aber einen Notartermin würde ich mir auf alle Fälle mal reservieren, weil ich glaube, die Kollegen sind dann unter Zeitdruck zum Ende des Jahres.
Ich wäre jetzt gerne Notar.
Aber Paul, es gibt ja auch schöne Lösungen für Privatvermögen. Ja? Da brauche ich mir um Begünstigung aus dem Betriebsvermögensbereich keine Gedanken machen. Wie ist denn da deine Erfahrung? Gibt es eine gängige Lösung, um Erbschaft und Schenkungssteuer zu optimieren in dem Bereich?
Ja, also das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt. Wir haben uns jetzt sehr stark mit dem unternehmerischen Vermögen beschäftigt. Vielleicht gibt es nach vorne raus Begünstigung oder wird das Privatvermögen niedriger besteuert. Aber nichtsdestotrotz ist das ja immer eine grundsätzliche Frage, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und da, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig das Thema des Nießbrauchs. So, der eine oder andere kennt das, aber ich glaube, es macht Sinn, dass wir da nochmal ein, zwei Minuten auf das Thema Nutzung, Vorbehaltsnießbrauch im Zusammenhang mit der Übertragung von Privatvermögen zu uns anzuschauen. So, Privatvermögen, über was sprechen wir? Das kann Kapitalvermögen sein, das können Wertpapierdepots sein. Da wird es häufig genutzt. Ich glaube, der gängigste Fall und ich glaube auch mal der eingängigste Fall ist das Thema Übertragung von Immobilienvermögen. Wir haben an meinem Beispielsfall am Anfang gesehen, dass da schon noch eine sehr hohe Belastung drohen kann. Und hier kann man sich einfach gut über die Jahre aufstellen. Insbesondere, und das ist, glaube ich, auch der wichtige Punkt, wenn man das wie in unserem Beispielsfall tatsächlich über die Jahre Vermögen in der Familie aufgebaut worden ist und es auch in der Familie weiterhin bleiben soll. Da macht der Nießbrauch nämlich Sinn. Warum? Was ist denn der Nießbrauch? Was soll damit erreicht werden? Im Kern ist es so, wir haben den Schenker, den Erblasser, den potenziellen Erblasser. Er überträgt eben hier sein Vermögen, nehmen wir hier mal das Immobilienvermögen, und behält sich dann eben den sogenannten Nießbrauch vor. Was heißt Nießbrauch? Nießbrauch heißt, er wird zwar nicht Eigentümer des entsprechenden Vermögens oder der Immobilie, sondern das Eigentum geht hier in diesem Fall mit der Schenkung auf die nächste Generation über. Aber er hat für eine bestimmte Zeit, wenn er wünscht, auf Lebenszeit oder für eine begrenzte Zeit, weiterhin Zugriff auf die Erträge. Das heißt, er vereinnahmt die Mieteinnahmen. Das heißt, er kann daraus auch seine Versorgung hin weiterhin sicherstellen. So, und man muss auch so sehen, und auch das ist nichts Ehrenrühriges, sondern im Gegenteil, es gibt viele Familien, die über Jahre bewusst im Immobilienvermögen aufgebaut haben, weil es eben für sie eben auch eine unternehmerische Tätigkeit ist und sie bestreiten aus den Mieteinnahmen auch ihren Lebensunterhalt. Dafür kümmern sie sich eben auch um die entsprechenden Immobilien, und das ist bei mehreren Immobilien und Mehrfamilien auch keine ganz einfache Sache. Das ist tatsächlich unternehmerisch tätig werden. So, und deswegen macht es Sinn, dass die Eltern eben auch hier weiterhin an den Einkünften partizipieren können. So, und jetzt schauen wir mal ein bisschen in die erbschaftssteuerliche Komponente. Wie ist das für uns, kann das für uns positiv genutzt werden? Der wichtige Punkt ist, wenn so ein Nießbrauch vereinbart wird, ein solcher Vorbehaltsnießbrauch, dann vereinbare ich ja im Kern, dass ich dem Schenker über die Jahre, bei einem bestimmten Zeitraum, die Früchte überlasse. Das heißt, ich, der Begünstigte, verzichte auf was? So, wenn wir jetzt hier den Fall nehmen, dass das auf Lebzeit ist, dann ist der von der Lebenserwartung abhängig. Dann gebe ich für die Lebenserwartungszeit, bleiben die Einkünfte bei dem Übertragenen. Das heißt, derjenige, der als Eigentümer das Grundstück bekommt, hat zwar das Grundstück, hat aber erstmal ja keine Früchte daraus. Und das ist das, was wir dann erbschaftssteuerlich nutzen können oder das, was dann eben in die Bemessung oder die Bestimmung der Erbschaftssteuer einfließt. Es wird zwar Vermögen übertragen, das grundsätzlich ja eben auch Früchte trägt, aber diese Früchte bleiben halt für eine bestimmte Zeit demjenigen vorbehalten, der das Vermögen überträgt. Und das führt dazu, dass wir eben von dem eigentlichen Vermögenswert eine Schuld, eine Belastung abziehen können. Wo machen wir das wieder mal konkret an einem Beispiel? Wir haben ein Mehrfamilienhaus, jährliche Mieteinnahmen, die Immobilie ist aus den 90er Jahren. So, dann können wir ganz einfach in ein paar Tabellen des Bewertungsgesetzes schauen und dann sagt uns das sehr schnell den Wert der Immobilie für steuerliche Zwecke. Wir haben hier bewusst das ein bisschen so ausgerechnet. Wir kämen dann nämlich auf einen Vervielfältiger von 22,5, weil nämlich die Immobilie ungefähr eine Erwartungshaltung von guten 80 Jahren hat. So, die sind, ist aus den 90ern. Dann ziehen wir 35 Jahre ab, dann bleiben 45 über. Dann guckt man in die Tabelle, dann kommt ein Vervielfältiger raus, basierend auf einem effektiven Zins von 3,5%. Wie gesagt, ungefähr 22,5. Das heißt, diese Immobilie würde für steuerliche Zwecke mit rund 2,2 Millionen bewertet werden. Ist, glaube ich, auch nicht ganz so weit weg vom tatsächlichen Verkehrswert. So, und jetzt schauen wir mal, wie spielt denn da der Nießbrauch rein? So, wir haben eine Konstellation, wo die Eltern 50 Jahre alt sind. Dann schauen wir da wieder in, da schauen wir in die sogenannte Sterbetabelle und dann in eine weitere Anlage. Und dann ergibt sich ein entsprechender Kapitalwert von 15,5. Wir rechnen das, diese 15,5, auch wieder mit den 100.000 Euro. Und dann ergibt sich daraus, aufgrund der Lebenserwartung und auch hier wieder eines Zinsfaktors, ein Abschlag von rund 1,5 Millionen. So, das heißt, wir übertragen Vermögen von 2,2, aber belastet in Anführungsstrichen mit einer Nießbrauchschuld von 1,5. Das heißt, übertragen wird im Endeffekt Nettovermögen nur rund von 750.000 Euro, haben wir zwei Kinder, beziehungsweise beide Eltern haben jeweils einen Anteil an dem Mehrfamilienhaus und übertragen das auf ein Kind, dann wären wir hier mit den entsprechend geltenden Freibeträgen, würden wir dieses Vermögen steuerfrei übertragen können. Ja, also man sieht, hier gibt es Möglichkeiten. Wichtig ist uns in dem Kontext, hier muss man früh handeln. Jetzt nicht früh handeln, weil wir da über eine Bundesverfassungsgerichtsentscheidung diskutiert haben. Nein, weil natürlich mit frühem Übertragen die Eltern oder derjenige, der überträgt, noch etwas jünger ist. Und dann hat er natürlich eine deutlich höhere Lebenserwartung. Und damit steigt natürlich der Kapitalwert, der zum Abzug gebracht werden kann. So, und deswegen können wir hier in dem Kontext unabhängig von allen Diskussionen über Verfassungsmäßigkeit und Bundesverfassungsgericht sagen, nutzen Sie sinnvoll das Thema Vorbehaltsnießbrauch für die Übertragung von Privatvermögen und gehen Sie das Thema frühzeitig an, weil das zahlt sich tatsächlich auf Heller und Pfennig oder wie man das genau sagt, dann aus. Und ich denke mal, das ist wichtig, dass man sich mit dem Thema immer frühzeitig beschäftigt. Ja, so. Somit lässt sich, glaube ich, zum Abschluss festhalten, wenn wir auf Privatvermögen, ist immer wichtig, sich mal die aktuelle Situation anzuschauen und vielleicht tatsächlich jetzt auch mal wieder was zu tun. Aber ich glaube, für die, die über Betriebsvermögen verfügen, also für die Unternehmer, ist es schon sehr wichtig, sich jetzt ganz, ganz intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Da wird was kommen. Das wird wahrscheinlich nach vorne raus nicht mehr so sein, wie es jetzt war. Mein Plazit ist da ganz simpel, weil Erbschaftssteuer ist eine Generationensteuer. Jetzt übertragen und 30 Jahre Ruhe haben. Oder was denkst du, Christian?
Ja, da kann ich eigentlich nur zustimmen, lieber Paul. Wer jetzt die Nachfolge noch nicht geregelt hat, der sollte den schnell aktiv werden, vor allem auch wirklich proaktiv über alle Möglichkeiten nachdenken, auch die ausländische Stiftung durchaus ins Auge zu fassen. Ja, es ist natürlich klar ein Schritt mit dem Vermögen über die Grenze, aber das ist bewältigbar und auch vor allem nach der Übertragung durchaus im Interesse des Stifters gut verwaltbar. Das heißt also, sage ich mal, das Thema der Vermögensentäußerung und der Abgabe der Zuständigkeit, das kann man, sage ich mal, entkräften. Und wenn man das ins Auge fasst, dann kriegt man die rechtssichere Umsetzung noch auf Basis des geltenden Rechts hin und noch vor der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts durchaus möglich.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, Christian. Man, ja, also Ärmel hoch und loslegen. Und wir beide sagen ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf das nächste Mal und wir verweisen auf die sogenannten Shownotes, weil in den Shownotes finden Sie noch ein bisschen mehr zu dem Thema von heute. Und wir freuen uns auf unseren nächsten gemeinsamen Podcast. Also, bis dann.
Prima, danke, Paul.